Und das waren natürlich sehr turbulente Zeiten. Und da habe ich festgestellt, es gibt Menschen, die im Stress sehr gelassen bleiben, sehr cool bleiben, sehr, ja, einfach locker sind. Und dann gibt es andere, die da anfangen, um sich zu schlagen, so ein bisschen die Ellbogen auszufahren. Und da hat mich dann einfach interessiert, ja, was ist denn so der Unterschied? Was machen der eine anders als der andere?
Herzlich willkommen beim Podcast Create Your Work Life, dem Podcast von und mit Claudia Winkel, wo sich alles um die Themen Arbeitsglück, Traumjob und Arbeit mit Sinn dreht. Und heute ist die 6. Folge eine Interviewfolge. Heute habe ich Iris Komarek zu Gast. Iris und Bert Feustel haben MindSystems, ein kleines Münchner Bildungsinstitut, 1991 gegründet. Und dort bieten sie schwerpunktmäßig Coaching und Training im Themenfeld Train the Trainer, NLP. Dazu wird Iris sicherlich selber noch etwas sagen, für diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, also neurolinguistisches Programmieren, strategische Kommunikation, Lerncoaching sowie kreatives E-Learning an. Und das Thema neues leichtes Lernen und persönliche Entwicklung, das ist Iris eine echte Herzensangelegenheit. Dazu hat sie außerdem mehrere sehr, sehr lesenswerte Bücher herausgegeben. Da stehen auch viele von in meinem Regal, alle gespickt mit bunten Post-its. Und darüber hinaus ist sie auch Vorsitzende des NLPET. Und eins meiner ganz persönlichen Lernhighlights war vor mittlerweile mehreren Jahren die Lerncoach-Weiterbildung bei Iris. Und seitdem sind Lernen und Freude bei mir noch weitaus enger miteinander verbunden. Ganz, ganz herzlichen Dank, Iris, für deine Zeit. Ich freue mich total, dass du heute mit deiner Geschichte, mit deinem beruflichen Weg, deinen Erfahrungen im Podcast Create Your Work Life dabei bist. Und dann gebe ich das Wort an dich und bitte dich, dass du deinen beruflichen Werdegang noch einmal selber vorstellst, vor allen Dingen für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
Ja, super. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein kann. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, was da so an tollen Podcasts auf dem Markt ist. Und deinen finde ich ganz besonders toll. Und da freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Ja, zu meinem Werdegang. Ich glaube, was sich als ganz roten Faden durch meinen Werdegang zieht, ist, dass es sehr viel mit scheinbaren Zufällen zu tun hat. Also ich kann nicht sagen, dass ich tatsächlich eine gewisse Karriere oder ein bestimmtes Ziel wirklich geplant habe, sondern ich war immer einfach sehr aufmerksam, was passiert so in meinem Umfeld. Und wenn mich dann irgendwas angesprochen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich mir gedacht, das möchte ich auch machen oder in diese Richtung möchte ich auch gehen. Und das hatte schon angefangen im Grunde bei der Wahl meines Studiums. Ich wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich nach dem Abi machen sollte. Habe dann erstmal ein Jahr Pause gemacht und dann ist mir, ich weiß gar nicht mehr was, es war ein Buch über den Weg gelaufen von Ulrich Beck, ein bekannter Soziologe, den kennen jetzt vor allem die Soziologen. Und da habe ich mal reingeschnuppert und habe gedacht, ach, das wäre doch was. Und tschack, habe ich mich dann für Soziologie eingeschrieben und habe das auch sehr genossen. Also ich fand das Studium toll. Und ja, so bin ich im Grunde jetzt ohne eine größere Planung eben in meine erste berufliche Ausbildung hineingeschlittert. Ja, und als ich dann fertig war, habe ich erstmal was anderes gemacht. Ich habe in der Marktforschung gearbeitet, ich habe bei ProSieben gearbeitet, wir haben Sendungen getestet, ob die wohl quotentauglich sind. Das war interessant. Ich habe unglaublich viel dort gelernt über Kommunikation, über Zusammensein. In dieser Zeit, es waren nur, ich glaube, knapp 5 Jahre, in der ich dort war. In dieser Zeit war einerseits eine Insolvenz von einem Teil von ProSieben, dann kurz danach eine Fusion mit Sat1, einem anderen Fernsehsender. Und das waren natürlich sehr turbulente Zeiten. Und da habe ich festgestellt, es gibt Menschen, die im Stress sehr gelassen bleiben, sehr cool bleiben, sehr, ja, einfach locker sind. Und dann gibt es andere, die da anfangen, um sich zu schlagen, so ein bisschen die Ellbogen auszufahren. Und da hat mich dann einfach interessiert, ja, was ist denn so der Unterschied? Was machen der eine anders als der andere? Und ich habe dann mal so einen gefragt, der mich da sehr beeindruckt hat, der immer so der ruhende Pol bei allem war, und habe ihn gefragt, ja, wie machst du das denn, dass du da so relaxed bleibst? Und da hat er gesagt, ja, weißt du, ich habe da so ein Konzept, das mich einfach durch solche Krisen sehr stark und sehr leicht durchleitet. Und das heißt NLP, neurolinguistisches Programmieren. Ich so, hä? Was? Ich dachte, du hast mit Software gar nichts zu tun, Programmieren. Er so, nein, das hat damit auch gar nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie, ja, im Grunde ist es ein ausgeklügeltes Selbstmanagement-Modell, wo man lernt, wie das Gehirn funktioniert und dann sich selbst auch so beeinflussen kann, dass man eben nicht ständig hin und her geworfen wird. Also zum Beispiel, wie steuere ich meinen inneren Dialog? Was für innere Bilder baue ich auf? Wie kann ich auch bestimmte Filme, Horrorfilme manchmal verändern, so dass sie eher zu einem Happy End führen? Und da hat er eben so ein bisschen angefangen, mir davon zu erzählen. Ich glaube, auf dem Weg in die Kantine. Und da habe ich mir gedacht, ui, das will ich auch lernen. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und habe ihn auch gefragt, wo hast du denn das gelernt? Und dann ist ganz schnell dieses, es ist Bert Fäusle genannt worden, als einer NLP-Vertreter, der erstens sehr, sehr stark auf Qualität achtet, der sehr stark auch immer die Hintergründe dazu erzählt und auch businessorientiert ist. Also nicht nur jetzt rein, weil NLP hat ja so eine Tradition im psychotherapeutischen, und ich wollte eher so in Kommunikation, in Selbstmanagement gehen. Und das war so seine Ausrichtung. Und da habe ich dann eben habe ich angerufen, weil damals gab es noch kein E-Mail. Ja, und dann hat er mir per Post einen Papierflyer zugeschickt, mich ausgeschnitten, mich angemeldet, habe mich zurückgeschickt. Und so habe ich dann meine erste NLP-Ausbildung, ich glaube 1996, bei ihm gemacht. Und dann kann man sagen, bin ich hängen geblieben. Also Bert hat schon deutlich vor mir das Institut gegründet und ich bin dann erst später eingestiegen, weil ich dieses Modell als so extrem hilfreich erlebt habe. Ich habe sofort gemerkt, das ist etwas, das wird die beste Investition meines Lebens sein. Und ich kann auch tatsächlich sagen, im Nachhinein war es auch. Das ist so hilfreich für verschiedenste Situationen, ob das jetzt Ziele verfolgen ist, ob es mit Problemen umgehen ist, ob das mit schwierigen oder scheinbar schwierigen Menschen umzugehen ist. Da gibt's immer irgendein Tool, eine Methode, eine mentale Methode, die da unterstützend und hilfreich ist. Ja, und so bin ich dann eben dort mehr oder weniger hineingeschlittert. Ich habe dann den Practitioner gemacht, ich habe den Master gemacht, das ist so die fortgeschrittenen Ausbildung. Dann habe ich die Trainerausbildung gemacht, die Lehrtrainerausbildung, sodass ich dann auch in NLP ausbilden durfte. Und wie das, wenn man eben in dieser NLP-Welt ist, da gab es auch verschiedene Zeitschriften. Und in einer Zeitschrift habe ich so eine kleine Anzeige gesehen, da stand drinnen, NLP für das Lernen verwenden, erste Lerncoach-Ausbildung von Dr. Franz Karik. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das könnte doch auch was sein, weil mich das Thema Lernen schon immer sehr am Anfang dachte ich mal, verfolgt hat, weil ich in der Schule in diesem Zwangskontext mir nicht so gut getan hat. In dem Moment, wo ich selber Entscheidungen treffen konnte, selber auch Dinge wählen konnte, habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Hatte dann auch im Soziologiestudium das Thema Bildung als Schwerpunkt. Also es hat mich immer begleitet, dieses Thema. Und ich wollte dann eben auch weg von diesem eher so gesellschaftlichen Blick, das, was ja die Soziologie eher vertritt, in diesen individuellen Blick. Und dann habe ich eben diese erste Lerncoach-Ausbildung, die es überhaupt gab, beim Dr. Franz Karik gemacht. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann nach einer Zeit eigene Ausbildungen angeboten habe. Und da muss ich sagen, dass da habe ich dann tatsächlich auch so mein Thema gefunden, mein, vielleicht so ein bisschen sowas wie meine Berufung gefunden. Das hatte ich aber erst entdeckt, während ich das gemacht habe. Also gar nicht so sehr dass ich jetzt schaue, was könnte jetzt meine Berufung sein und dann mache ich was dafür, sondern ich habe während des Tuns gemerkt, das ist es jetzt. Und das werde ich wahrscheinlich auch ewig weitermachen.
Ja, das hoffe ich auch, dass du das noch ewig so weitermachst. Du benennst viele Zufälle und benennst außerdem den Begriff Berufung. Also beim Handeln hast du dann so etwas wie deine Berufung oder in anderen Worten dein Arbeitsglück entdeckt. Das ist also eine ganz klassische Herangehensweise eines Work-Life-Designers. Diese Art von Offenheit und Ausprobieren und das sind dann Prototypen, die entwickelt werden und das kann ich nur bestätigen, das bringt enorm nach vorne. Ja. Welche Talente, Stärken oder auch diese Momente, die dich dann in den Flow bringen, welche Talente und Stärken zeichnen dich aus?
Also ich glaube, meine Talente liegen schon so darin, dass ich mich erstens sehr in ein Thema, also sehr gerne eintauche in ein Thema, also es auch ganz genau wissen möchte und da auch nicht an zu früh aufhöre. Also ich mag so dieses Oberflächliche, das mag ich nicht so gern, sondern ich möchte schon immer wissen, warum funktioniert jetzt etwas, wie genau, was steht da dahinter, weil ich glaube, dass man dadurch einfach auch in vielen Sachen sehr viel flexibler ist. Und das witzigerweise, das zieht sich durch alle möglichen Lebensbereiche. Also ob das jetzt eine mentale Technik ist, möchte ich wissen, warum funktioniert die so. Das ist aber genauso auch beim Kochen, dass ich da experimentiere und schaue, warum schmeckt das jetzt besser als das andere. Also ich bin immer so ein bisschen, ich glaube, ich habe so eine Art Forscherdrang und das hilft mir sehr, Dinge einfach auch voranzubringen. Dann glaube ich, habe ich auch so eine gewisse, vielleicht kann man es auch sagen, Naivität. Und ich glaube auch, dass ich so eine gewisse Naivität habe. Das heißt, ich mache mir nicht ganz große Gedanken, was jetzt alles schief gehen könnte und ist das wirklich zukunftsträchtig und bringt mir das wirklich was, sondern ich bin da guten Mutes, dass ich mir denke, ach, es wird schon irgendwie funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann suchen wir eben eine Lösung. Und von daher, brauchte ich auch gar nicht mutig sein für viele Dinge, sondern weil mutig muss man ja nur dann sein, wenn man irgendwie vor etwas Angst hat oder Bedenken hat und diese dann zu überwinden, sondern die hatte ich gar nicht. Und das glaube ich, ist extrem hilfreich, wenn man auch jetzt gerade auch diesen Weg der Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit wählt, dass man da guten Mutes ist, optimistisch ist.
Ja.
Und ich glaube, noch eine dritte Sache, dass ich weiß nicht, ist es ein Talent? Keine Ahnung. Ich hatte schon immer auch Menschen um mich herum, die mich sehr unterstützt haben. Das heißt, ich habe diese Menschen gefunden und ich habe sie wahrgenommen und das erlebe ich auch als extrem wichtig. Wenn da jemand ist, der einen den Rücken stärkt, der unterstützt, der sagt, Mensch, probier es aus. Erst wenn du es ausprobiert hast, wirst du wissen, wie es funktioniert. Das halte ich für ganz wichtig. Und vielleicht noch eine vierte Sache, Durchhaltevermögen. Also so, ich würde schon sagen, dass ich auch ein recht disziplinierter Mensch bin. Also dass ich wirklich auch an einer Sache dranbleiben kann, an einem Thema dranbleiben kann. Und das ist hilfreich.
Ja, unbedingt. Ja, das sind ganz wesentliche Bausteine. Durchhaltevermögen, Disziplin gehören unbedingt dazu. Wenn du deinen Gesamtweg jetzt noch einmal rückblickend betrachtest, die wichtigen Entscheidungen, die du getroffen hast, auch zu Beginn deiner Selbstständigkeit, was sind denn die Erfahrungen, auf die du besonders stolz bist, die dich sehr berührt haben? Was sind deine persönlichen Meilensteine?
Also Meilenstein ist natürlich schon dieser Sprung in die Selbstständigkeit, der aber gar nicht so wahnsinnig schwierig war, weil ich ja in das Netzwerk von Bert Feustel aufgenommen wurde. Das heißt, da war schon ein Netz da, das mich aufgefangen hat und ich dann einfach weiter die Strippen noch gezogen habe. Also es war jetzt nicht wahnsinnig mutig, sondern und dennoch, das ist eine ganz natürlich wesentliche Entscheidung gewesen, ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Dann war sicherlich die Entscheidung, den Weg zu gehen, das Thema Lernen als Schwerpunkt weiterzuführen, ja, mit den Lerncoach-Ausbildungen, auch mit dem Buch Ich lerne einfach, das war ein ganz wichtiger Meilenstein, ja, für mich. Alleine schon das Schreiben des Buches hat für mich nochmal so viel sortiert im Kopf. Das ist ja so dieser tolle Nebeneffekt beim Bücherschreiben, dass man den Kopf voll hat und dort kann man dann sortieren, kann es auf den Punkt bringen und plötzlich kriegt man auch selber die Struktur. Also das war ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann tatsächlich auch dieser, ein ganz wesentlicher Meilenstein, und zwar war das 2004, als ich meine E-Trainer-Ausbildung selbst gemacht habe. Das war ganz, ganz früh im Grunde, also eigentlich zu früh für die Zeit oder für den Markt. Und das hat mich von Anfang an sehr stark beeinflusst auch. Und als ich dann gemerkt habe, jetzt ist eigentlich die Zeit reif, konnte ich natürlich diese Seite auch noch viel mehr ausleben. Ja. Also das ist auch ein ganz wichtiger Meilenstein für mich gewesen. Und dann letztlich so vor 3 Jahren ungefähr die ersten, ich sag mal, das Wiederaufleben der Online-Seminare. Ja. Das hat sich noch eine ganze Wende in meiner beruflichen Tätigkeit ergeben.
Ja, ja, gut. Dann komme ich zum nächsten Punkt, Stichwort Mindset. Wenn du auf dein Mindset, also deine innere Haltung schaust, was zeichnet dich aus? Du hast ja schon als Angestellte viele Kompetenzen, Talente, Stärke und so weiter entwickelt. Als Unternehmerin ist ja hinsichtlich des Mindsets noch viel mehr gefordert. Was zeichnet dich dort aus?
Als Unternehmerin würde ich sagen, jetzt so von Mindset her, schon sehr stark immer der Glaube, das wird funktionieren. Also das ist eigentlich bei allem, egal ob das ein Minikurs ist oder ein Webinar oder sowas, wo ich auch mal was Neues ausprobiere, ich gehe da immer so ran, ich habe immer im Kopf, das wird schon irgendwie funktionieren. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich das habe. Genauso aber auch anschließend, es gibt immer eine Lösung. Also wenn was technisch nicht funktioniert oder wenn ein Teilnehmer dabei ist, der viel Aufmerksamkeit braucht vielleicht oder so. Also das ist auch ganz klar im Kopf, dass es gibt immer eine Lösung, auch mal für eine Talsohle womöglich. Es kann ja sein, dass mal keine Aufträge oder sowas reinkommen, dass ich da mir denke, gut, dann mache ich halt was anderes. Ja. Gehe ich halt irgendwo kellnern oder was es halt noch so alles für Möglichkeiten gibt. Das finde ich sehr praktisch, dass, wenn ich das im Kopf habe. Ich habe es noch nie gebraucht, aber das ist da. Dann vielleicht auch sowas ein bisschen wie Nachsicht. Nachsicht mit mir selber, dass nicht immer alles super perfekt sein muss. Das habe ich zum Glück, weil ich sonst nicht weiterkommen würde. Weil es gibt ja nach oben hin kein Ende. Man kann immer alles noch besser machen und perfekter machen. Und dann erstarrt man irgendwann. Also das heißt, ein Anspruch schon, dass es gut ist, 100%, 110%, aber dann ist auch gut. Und auch nachsichtig zu sein mit den Fehlern oder das, was eben nicht so toll war, das habe ich gelernt im Laufe der Zeit. Das war, am Anfang war das sehr stark negativ für mich behaftet und jetzt sehe ich es tatsächlich als Lernchance. Ja. Dass, wenn etwas nicht so super funktioniert, dass ich das eben einfach beim nächsten Mal besser und anders machen kann. Ja. Und ich glaube auch die Nachsicht mit anderen Menschen.
Ja. 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 Genau, ja. Richtig. Wobei das eine das andere dann auch bedingt. Ein weiterer Aspekt, Iris. Wofür bist du heute dankbar?
Dankbar bin ich dafür, dass ich viele Möglichkeiten bekommen habe. also dass ich eben in dieses Institut aufgenommen wurde vom Bert. Genauso aber auch, als wir das erste NLP-Seminar online gemacht haben. Und Bert ist überhaupt kein Online-Mensch. Und wo ich dann gesagt habe, ich würde es gerne ausprobieren, er sofort sagt, ja gut, mach es und dann schau mal, wie es funktioniert. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar einfach für meine Familie, die mich da unterstützt, die den Rücken frei hält, die da mich auch experimentieren lässt, auch natürlich, wenn ich viel weg bin, früher noch mehr als jetzt, durch das Online-Training hat sich das reduziert zum Glück. Also es sind schon vor allem die Menschen um mich herum, für die ich sehr dankbar bin, die mich da einfach sehr unterstützt haben. Ja. Und dass einfach alles so funktioniert, ohne dass ich das so geplant habe. Ja. Das ist natürlich ein großer, also für mich ist es ein ganz, ganz großer Luxus, dass ich, oder wofür ich wirklich sehr dankbar bin, dass ich meinen Beruf ausüben kann, wo ich sagen kann, zu 90% erfüllt der voll und ganz meine Werte. Das ist etwas, was ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich das auch selbst steuern kann, dass es eben meinen Werten entspricht. Ich kann Auftraggeber annehmen oder auch ablehnen. Ich kann die Art und Weise annehmen, ablehnen. Ich habe zum Beispiel alle meine Kostüme oder Anzüge habe ich weggeschmissen, wenn ich also weggegeben, mag ich nicht mehr tragen. Ich mag irgendwie in anderer Kleidung beispielsweise Seminare machen. Das empfinde ich auch als sehr toll, dass ich das machen kann. Ich bin da sehr dankbar dafür.
Das glaube ich. Du schätzt deinen großen Gestaltungsspielraum und in der Tat, Werte sind der Dreh- und Angelpunkt fürs eigene Wohlbefinden. Und wenn dann Inhalte mit Werten ganz stark übereinstimmen, dann gibt es sehr viel Wohlbefinden. Ein weiterer Punkt, du hast ja als Unternehmerin ein sehr volles Programm. Wo tankst du auf? Was gibt dir Power, damit du deinem Anspruch, wie du ihn vorhin beschrieben hast, also diese 100-110%, damit du diesem Anspruch dann auch gerecht wirst?
Also das Gute ist, dass es bei mir eigentlich sehr schnell geht, dass ich wieder aufgetankt habe. Also ich habe so ein Schnellladekabel sozusagen, wo dann der Akku wieder ganz schnell voll ist. Für mich ganz, ganz wichtig sind Reisen. Das habe ich schon immer gerne gemacht und einfach dieses Unterwegssein, neue Umgebung, neue Kulturen kennenlernen. Da bin ich so völlig raus dann aus meinem Alltag, dass mir das einfach extrem gut tut. Und das hält dann auch sehr lange. Aber es sind auch diese kleinen Sachen, eben einfach mal zwischendurch ins Café zu gehen und einen Cappuccino zu trinken und einfach in die Sonne zu gucken. Mhm. Und dann gehe ich wieder zurück nach einer halben Stunde. Und das ist so eine kleine Insel dabei. Mhm. Viel Bewegung, draußen sein, spazieren gehen. Das sind so diese kleinen Sachen, die ich wirklich auch versuche, jeden Tag in den Alltag zu integrieren. Ja. Und kochen. Habe ich schon wieder das Thema Kochen. Ich finde das unglaublich entspannend und mache ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich einen stressigen Tag habe, dann ist abends für mich dann immer Entspannungskochen angesagt. Dann schnippel ich und dann komme ich raus aus dem Alltag und dann ist es sehr wohltuend.
Ja, sehr schön. Das klingt gut. Lecker. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 3. Das Selbstmanagement. Als Unternehmerin brauchst du ein starkes Selbstmanagement. Was heißt das für dich und wie gestaltest du das? Welche Erfahrungen machst du damit?
Also für mich, fürs Selbstmanagement manchmal funktioniert es einfach ganz von alleine, weil das halt so ein bisschen mein Naturell ist. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo ich bewusst darauf achte, wie ich mit mir selber spreche. Also steht die Buchhaltung wieder an? Und wenn ich mir sage, oh nee, schon wieder diese blöde Buchhaltung, dann wird mir das nicht sehr besonders viel helfen, sondern dann ändere ich ganz bewusst meinen inneren Dialog. Wie ich darüber denke. Und das ist sehr hilfreich und das ist in vielen Situationen ganz, ganz wesentlich. Ich gucke auch immer sofort, wenn ich merke, jetzt kommt gerade irgendwie so eine schwierige Sache, was für innere Bilder habe ich dazu, wie kann ich die auch verändern, dass es eben gut funktioniert oder dass ich da eine andere Haltung, eine andere Einstellung dazu habe. Ich gehe auch immer auf die Suche nach den positiven Aspekten von etwas, was eigentlich nicht so schön ist, nicht so toll ist. Und ein Element von im NLP ist ja auch das Lernen, sich so zu dissoziieren, also sich gefühlsmäßig so ein bisschen einen Abstand herzustellen. Und das ist natürlich auch extrem hilfreich für verschiedenste Situationen, wo ansonsten vielleicht die Emotionen ein bisschen überkommen.
In der Tat.
Und das ist für mich so die Hauptdinge, die ich bewusst mache, wo ich jetzt sage, das gehört für mich so in dieses Thema Selbstmanagement hinein.
Ja, sehr schön. Dann sind wir bei Punkt 4, dem Netzwerken. Und du hast ja auch den Wandel ganz bewusst miterlebt in den letzten 20 Jahren. Wie gestaltet sich Netzwerken für dich heute? Was ist heute wichtig für dich?
Netzwerken heute ist tatsächlich so ein bisschen anders. Es gefällt mir heute besser als früher, weil ich einfach insgesamt, ich bin eher ein introvertierter Mensch. Und wenn ich ein Seminar habe und dann abends noch irgendwo hingehen sollte, um da mich mit Leuten zu vernetzen, empfinde ich das als extrem anstrengend und ist deswegen habe ich das auch nicht so oft gemacht. Jetzt im Online-Bereich fällt mir das natürlich viel leichter. Und ich habe da sehr viele unterstützende Menschen kennengelernt, wo wir wirklich uns immer wieder austauschen über fachliche Dinge, aber auch persönliche Dinge. Kann sein, dass da einfach mal jemand in so eine zum Beispiel Online-Trainer-WhatsApp-Gruppe hineinschreibt, boah, ich sitze ewig an dem Skript und ich komme nicht weiter. Und dann kommst du von allen Seiten, oh ja, komm, mach oder mach eine Pause. Oder also das ist eine sehr schnelle, sehr fast schon freundschaftliche Unterstützung und Netzwerk geworden. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ist gar nicht so sehr dieses, ich halte Netzwerke mit Kunden, um dann Aufträge leichter wieder zu bekommen, sondern es ist eher für mich dieses Netzwerk auf dieser kollegialen Ebene, das, was ich sehr wichtig finde und was letztlich natürlich auch in Aufträgen mündet, weil man weiß dann, wer hat welche Spezialität und dann wird man weiterempfohlen und Kontakte werden ausgetauscht. Und das finde ich ganz toll. Und diese Netzwerke, die laufen einerseits tatsächlich über WhatsApp-Gruppen, regelmäßige Zoom-Meetings, wo wir auch mal zum Beispiel einfach einen Film gemeinsam angeschaut haben und dann danach drüber diskutiert haben. Finde ich extrem wertvoll, ohne dass man jetzt diese Zeit oder die Anreise und Abreise hat oder Terminfindung ist viel einfacher. Also es ist alles sehr viel unkomplizierter. Und manche kenne ich nur online. Und es fühlt sich so an, als hätten wir uns schon ganz oft in einem Biergarten oder in irgendeiner Präsenzveranstaltung getroffen. Also der Rahmen, der fällt immer mehr weg. Also dass es was Virtuelles ist, erlebe ich gar nicht mehr so, sondern die Beziehung finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja.
In einer guten Dosis.
Genau. In der Tat, auf die Beziehung kommt es an. Und große Chancen stecken auch für eher introvertierte Menschen in der Möglichkeit, miteinander digital Zeit zu verbringen. Und sich auch ganz stark zu unterstützen, auszutauschen.
Ja.
Das sind ganz enorme Möglichkeiten. Und abschließend meine letzte Frage an dich. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse als Unternehmerin? Was würdest du einer jüngeren Kollegin zum Einstieg empfehlen, Iris?
Ich würde empfehlen, such dir ein Thema, in dem du richtig gut bist und wo du voll und ganz in deiner Kompetenz aufgehen kannst. Also wirklich auch tief einsteigen kannst und von dort aus dann auch andere Themen und Bereiche sozusagen ausprobierst oder angehst. Das ist das eine. Das andere, sei mutig, Dinge auszuprobieren. Mhm. Denn ich meine, was soll denn schon Schlimmes passieren? Das Schlimmste ist, du sitzt alleine im Seminarraum, keiner kommt oder keine Kunden rufen an. Das heißt aber auch, checke immer wieder ab. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, ein Seminar aufzusetzen, wo man 20 Wochen Arbeit investiert hat und dann erst abcheckt, wird das wohl stattfinden oder nicht. Das heißt, ich beispielsweise, wenn ich was Neues aufsetze, ich setze einen Termin fest und fange an, es zu bewerben. Und wenn ich merke, da kommt Resonanz, dann mache ich mich direkt an die Tiefe der Inhalte. Tue das, was deinen Werten entspricht. Also verbiege dich nicht, nur weil es vielleicht Gott tolles Geld verspricht oder Status verspricht, sondern das, was wo du selbst sagst, Mensch, da bin ich stolz, dass ich in diesem Bereich einen kleinen Beitrag leisten kann. Und hab Spaß und Freude dabei. Wie auch immer man sich den besorgt, ob das eigene Sachen sind oder mit netten Menschen zusammenzuarbeiten oder mit besonderen Medien zu arbeiten, die Spaß machen. Also achte auch auf den Spaß und die Freude dabei.
Wunderbar, Iris. Ganz, ganz lieben Dank. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Das war sehr
mir
inspirierend.
Auch.
Und falls du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls ihr Fragen, Ideen, Anmerkungen habt zum Live-Design, zum Gestalten des eigenen Arbeitsglücks, meldet euch gerne über Facebook, Twitter oder LinkedIn bei mir. Ich freue mich. Bis dahin, einen schönen Tag.
Tschüss.